Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wollten Sie auch schon mal wissen, wie sich die Neonatologie in Kanada von der in Deutschland unterscheidet und warum Stammzellen die Hoffnung für Frühgeborene sind? Dann heiße ich Sie hier herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Bernard Thibault aus Ottawa. So, Bernard, schön, dass du dich aus Kanada dazugeschaltet hast. Wir wollen uns heute sowohl über die Neonatologie in Kanada austauschen, aber auch über die Möglichkeiten der regenerativen Therapie sprechen. Also herzlich willkommen im NeoCast.
Vielen Dank für die Einladung, Mario.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dich aber erstmal kurz vorstellen. Du bist in München zur Schule gegangen, hast dann in Paris Medizin studiert und dich dort auch zum Pädiater und Neonatologen weitergebildet. Nachdem du in Paris dein PhD gemacht hast, bist du nach Alberta, Kanada, zum Forschen gegangen. Und jetzt bist du, glaube ich, schon mehr als 10 Jahre in Ottawa und leitest dort nicht nur eine große Forschungsgruppe, sondern bist auch in der dortigen Neonatologie als Professor tätig. Was habe ich noch vergessen, was für dich besonders wichtig ist?
Ja, was für mich besonders wichtig ist, ist, dass ich ja eigentlich ein professioneller Fußballspieler werden wollte. Oh. Und kurz bevor ich also nach Straßburg gegangen bin für mein Medizinstudium, war ich in einem Trainingslager, wo ich für einen Club, der in der zweiten Liga spielte, also da trainiert habe. Und als ich dann aber die Einladung bekommen habe, in Straßburg Medizin zu studieren, habe ich diesen Weg eingeschlagen. Ich konnte zwar dort noch in der dritten Liga spielen, also das war so semi-professionell, okay. Hat auch viel Spaß gemacht, aber dann irgendwann musste ich mich entscheiden, für welchen Weg ich einschlagen würde. Mhm.
Du hast mir mal erzählt, dass du auch welche mit welchen trainiert hast, die jetzt bei Bayern München sind, ne?
Ja, ein paar haben es geschafft, in der zweiten Liga zu spielen und einige sind bei Bayern München, also nicht als professionelle Fußballspieler, die sind jetzt in einer anderen Funktion tätig. Aber ja, das war unser Ziel, das war der Traum. Und wer weiß, wie es gekommen wäre. Aber
spannend.
Ich hab viel gelernt und es war wichtig und hat sich dann auch herausgestellt, dass alle diese Sachen, die man im kompetitiven Sport lernt, die kann man dann auch in seinem richtigen Beruf benutzen. Mhm. Und so wie die Disziplin, durch Härtefälle zu kommen und wenn man dann verliert, auch wieder zu lernen, zu gewinnen. Und das ist genau dasselbe im richtigen Leben. Mhm.
Und um unseren Gast immer ein bisschen besser kennenzulernen, frage ich immer nach einem besonderen Erlebnis in deiner bisherigen Laufbahn oder einer Erfahrung, die du gerne mit uns teilen möchtest. Hast du da auch was mitgebracht?
Ja, also eine Erfahrung war wirklich, ich glaube, entscheidend jetzt 20 Jahre später, weil ich bin ja da in Kanada geblieben, um eine Clinician Scientist-Karriere zu machen, also Forschung und Klinik zugleich zu betreiben. Und ich hatte da erst gerade mein Labor angefangen und ich war in der Klinik und musste einer Mutter erklären, warum es ihrem Frühgeborenen nicht gut ging und dass er wahrscheinlich seiner Lungenerkrankung erleiden würde. Und sie hatte mich damals gefragt, ja, aber gibt's denn nichts, was Sie jetzt heute für mein Baby tun können? Und das hat natürlich wichtige Konsequenzen für unsere Forschung gehabt. Von dem Tag an habe ich gewusst, dass die Forschung, die ich im Labor betreibe, einen Impact für unsere Patienten haben muss. Und der Fokus war dann ganz klar ausgelegt auf Therapien oder Forschungsprojekte, die ein sehr großes Potenzial hatten, irgendwann nicht zu spät in die Klinik zu kommen und etwas für unsere Neugeborenen bringen könnte.
Bernard, wie sieht's aus, wenn ich in Kanada jetzt die Universität aus der Universität rauskomme und motiviert bin, Neonatologe zu werden? Was muss ich in Kanada machen, um Neonatologe zu werden?
Ja, also nach der Universität, wenn man also Arzt ist, dann muss man sich für die Pädiatrie entscheiden. Und das ist diese Ausbildung, die dauert im Durchschnitt 5 Jahre. Mhm. Und nach diesen 5 Jahren in Pädiatrie würde man dann noch 2 Jahre als Fellow arbeiten in der Neonatologie, um zusätzlich Erfahrungen in der Neonatologie zu sammeln. Meistens sind es 2 Jahre. Man kann noch ein drittes Jahr dranhängen, wenn man zum Beispiel noch Forschung betreiben will oder wenn man noch etwas Zusätzliches lernen möchte, entweder in einer anderen Universität, das kann auch in Kanada oder meistens in den USA sein, könnte aber auch in Europa sein. Und dann nach diesen also 7 bis 8 Jahren ist man dann ausgebildeter Neonatologe und würde dann anfangen, also als Staff sozusagen in Kanada als Neonatologe zu arbeiten.
Und du hattest jetzt schon gerade darauf hingewiesen, Forschung ist möglich, muss aber nicht jedes Mal sein in der Ausbildung, oder?
Ja, also in der Ausbildung, es gibt ein Scholarly-Projekt machen. Mhm. Das muss aber nicht jetzt Grundlagenforschung sein. Das kann auch klinische Forschung sein oder ein Quality Improvement Projekt sein.
Okay.
Das muss also jeder Resident machen in der Pädiatrie jeder Fellow dann auch während seiner neonatologischen Ausbildung. Aber es besteht natürlich auch die Möglichkeit, mehr Forschung zu betreiben, je nachdem, was man für ein Interesse hat. Mhm, und da gibt es dann also diese Möglichkeiten.
Okay, also auch im Rahmen der normalen Pädiatrie oder Neonatologie-Weiterbildung macht man so ein bisschen Forschung oder wissenschaftliches Projekt, aber man kann es erweitern. Wenn du das vergleichen würdest, die Situation bezüglich der Forschung in Deutschland und in Kanada, was wären da die großen Unterschiede?
Ja, also da gibt es sehr große Unterschiede und das war der Grund, warum ich auch dann nicht nach Europa zurückgegangen bin. Es gibt also in Kanada und auch in den USA die Möglichkeit, eine Clinician Scientist Karriere einzuschlagen. Und das ist also eine sehr gut vorbereiteter Weg oder Job Description, wo man bis zu 75% protected time Zeit haben kann, um seine Forschung zu betreiben. In meinem Fall zum Beispiel hat man mir 25% Klinik gegeben und 75% Forschung. Das heißt, dass ich im Jahr 8 Wochen klinisch auf Station arbeite, plus Nachtdienste und den Rest der Zeit bin ich also im Labor. Am Anfang ist mir das ein bisschen war mir das ein bisschen zu wenig Klinik, weil ich ja gewöhnt war, also nonstop in der Klinik zu arbeiten und ich wollte 50-50 arbeiten. Aber man hat mir zu verstehen gegeben, dass wenn ich wirklich erfolgreich sein will, braucht man die 75% Zeit für die Forschung. Und über die Jahre hinweg ist mir das ganz bewusst geworden, dass das ein guter Rat war, weil es wirklich Zeit braucht, sein Labor aufzubauen, seine Forschungsgelder einzufahren Und wenn man dann Erfolg hat, dann ja, die Arbeit wird da so mehr. Und man braucht wirklich die Zeit, um nachzudenken, um seine Ideen zu verbessern und sie dann auf Papier zu legen und es dann auch und die dann auch durchzuziehen in der Realität. Und das braucht seine Zeit. Und aber das System ist halt so ausgelegt, dass man diese sozusagen klinischen Scientist-Karriere einschlagen kann.
Ja, ich glaube, das hat man in Deutschland immer nicht so richtig, das Einsehen, dass die Forschung auch Zeit braucht und dass man dafür Zeit auch investieren muss und man das nicht so als Hobbyforschung machen kann.
Das ist korrekt. Aber es heißt, dass man dann auch mehr Gelder braucht, wenn jetzt ein Kliniker 75% Forschung betreibt. Das heißt, dass man wahrscheinlich einen zusätzlichen Kliniker, einen zusätzlichen Arzt einstellen muss, damit halt die Klinik noch weiter funktioniert. Genau. Und als eine Gruppe muss man halt auch sich bewusst sein und diesen Weg eingehen, gehen zu wollen, weil man arbeitet dann also wie eine Mannschaft, wo halt nicht alle das Gleiche machen, aber einige sind dann mehr in der Forschung tätig, andere sind mehr in der Administration tätig, so wie du, andere sind halt dann mehr interessiert in Teaching, und andere sind halt glücklich, wenn sie 100% Klinik machen. Und das ist geht total in Ordnung.
Aber ich glaube, es ist auch eine Bereicherung für das gesamte Team, ne, wenn du verschiedene Experten da drin hast.
Ja, absolut.
Ja, wenn ich jetzt einen Zuhörer, eine Zuhörerin habe, die sagt, ich möchte nach Kanada gehen, nach deiner begeisterten Erklärung, wann ist der beste Augenblick aus deiner Perspektive, nach Kanada zu gehen?
Ja, ich glaube, das hängt von jedem, also persönlich ab natürlich. Ich glaube, dass eine gute Zeit ist, wenn man seine pädiatrische Ausbildung gemacht hat und sich jetzt als Neonatologe ausbilden will, oder wenn man gerade seine Neonatologie-Ausbildung gemacht hat und dann in das kanadische System reinschnuppern will, um zu sehen, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht.
Okay.
Ja. Ich glaube, das ist eine gute Zeit, wo man noch jung genug ist, um dann eventuell zusätzliche Prüfungen schreiben zu müssen, oder auch nicht, je nachdem, wie man sich einführt. Ich zum Beispiel bin zu einer Zeit gekommen, wo es wenige Neonatologen gab. Es gibt immer noch zu wenig Neonatologen in einer Provinz, also in Alberta, wo sie Probleme hatten, Ärzte zu bekommen. Und ich war halt da am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt und habe dann auch also akademisch sehr viel gearbeitet, so dass mit der Zeit es klar war, dass ich über die akademische über den akademischen Weg meine Diplome akzeptiert wurden.
Okay. Ja, das war sehr informativ. Schauen wir uns jetzt mal die medizinische Versorgung an. Wo würdest du da die größten Unterschiede zwischen Deutschland und Kanada sehen?
Ja, also da die größten Unterschiede sind eindeutig, dass es also viel mehr Geld gibt in Kanada, und da sind es gibt also mehr Ärzte, glaube ich, obwohl es zu wenig sind immer noch. Es gibt viele zusätzliche Elemente, die sich um die Betreuung kümmern auf Stationen, wie zum Beispiel Neonatal Nurse Practitioners. Das sind also Krankenschwestern, die noch eine zusätzliche Ausbildung haben und so ungefähr zwischen einer Krankenschwester und einem Arzt funktionieren. Mhm. Die sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Die können intubieren, die können einen Pneumothorax trainieren und haben also auch mit der Zeit dann viel Erfahrung. Und also das war für mich ein großer eine etwas Neues und okay. Ich war da ein bisschen skeptisch, aber ja. Ich muss sagen, das ist wirklich eine Bereicherung. Und dann gibt's die Respiratory Therapists, mhm. Die sich also nur um den Ventilator kümmern. Und da auch, das kann also eine Bereicherung sein. Und ich glaube, dass man diese Fachleute dann auch in die Klinik, also das Tag zu, von Tag zu Tag da involvieren kann, aber auch für die Forschung, wenn man jetzt klinische Forschung machen will, da können die auch wirklich sehr behilflich sein.
Mhm. Das heißt, du als Neonatologe, du hast mehr die koordinierende Funktion von den ganzen Spezialisten?
Das ist ganz klar, dass das so funktioniert das dann. Also man ist ein bisschen weniger hands-on im Vergleich zu Europa. Und man sieht es sofort, europäische Ärzte oder Studenten haben viel mehr Erfahrung schon mit Patienten und sind auch viel näher am Patienten dran. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Ausbildung ist also sehr gut in Europa. Also ich muss sagen, dass ich sehr froh war, in Frankreich da meine Neonatologie und meine Kinderarztausbildung gemacht zu haben. Hm. Also ich glaube schon, dass es in Europa dieses die Art der Medizin noch gibt, die es hier nicht so gibt. Und auf jeden Fall die Nähe am Patienten ist sehr wichtig.
Okay, also man muss sich nicht verstecken, wenn man in Europa ausgebildet wurde.
Absolut nicht.
Super, okay. Okay, vielen Dank für den Einblick so in das kanadische System. Wenn wir uns jetzt ein Forschungsthema widmen, so möchtest du ja mit Hilfe von regenerativen Therapieansätzen die chronische Lungenerkrankung verhindern. Kannst du unseren Zuhörern das kurz erklären?
Ja, also das ist ein sehr aktuelles Forschungsthema. Die Lungenerkrankung, also die Bronchopulmonary Dysplasie in Frühgeborenen, ist ja eine Krankheit, die über 50 Jahre vor über 50 Jahren beschrieben wurde und wir haben immer noch keine Therapie. Und in unserem Labor haben wir das Potenzial für bestimmte Stammzellen erforscht, die eventuell die Lunge regenerieren können. Diese Stammzellen sind diese mesenchymalen Stromalzellen, also MSCs, und Ergebnisse im Labor sind also sehr hoffnungsvoll. Und wir konnten zeigen, also dass diese MSCs, die wir von der Nabelschnur bekommen, dass die also die Lunge heilen können. Und eventuell diese chronische Lungenerkrankung in unserer Frühgeborenen verhindern könnte. Hm.
Du hast ja da viele, viele Experimente an Mäusen, an Ratten durchgeführt. Was waren da so die Hauptergebnisse gewesen bei diesen Experimenten?
Ja, also diese Ratten- und Mäusemodelle sind sehr hilfreich, weil sie schnell Proof of Concept Resultate bringen können und sehen oder forschen können, ob unsere Hypothese korrekt ist. Und in diesen Modellen konnten wir also ganz klar sehen, wie die Zellen, wenn wir sie jetzt intravenös oder intratracheal geben, dass sie die Lungenstruktur verbessern dass sie die Inflammation, die Entzündung in der Lunge reduzieren und dadurch die Lunge fast normal aussehen lassen. Und das war natürlich sehr also hoffnungsvoll, so dass wir also gerne diese klinische Translation jetzt vom Labor in den Patienten vorantreiben möchten.
Jetzt wissen ja viele von Zelltherapien, dass man die Zellen immer vorher testen muss, dass die nicht abgestoßen werden von dem, der die Zellen empfängt. Das ist ja bei den MSCs ein bisschen anders, oder?
Ja, diese MSCs haben die Fähigkeit, also keine Immunreaktion zu erzeugen. Die erste Indikation für diese MSCs war ja also Graft versus Host Disease, wo sie auch die Entzündung hemmen. Und das ist, gibt diesen Zellen natürlich einen Vorteil, dass man sie allogeneisch also benutzen kann. Man kann die Nabelschnur von einem anderen Neugeborenen nehmen, die Zellen isolieren und dann mehrere Frühgeborene damit behandeln.
Und die zweite Befürchtung, die man immer hat, bei Zelltherapien ist ja irgendwie, dass die entarten. Also irgendwelche Tumoren bilden, einwachsen, Tumoren bilden. Das ist ja bei denen auch nicht der Fall.
Ja, und das war einer unserer größten größten Ergebnisse. Wir haben gedacht, dass diese Zellen, wenn wir sie injizieren, dass sie dann die toten Lungenzellen vertreten und neue Lungenzellen produzieren werden. Aber das ist überhaupt nicht der Mechanismus dieser Zellen. Die Zellen sind mehr da, um den Reparaturprozess zu moderieren und die man findet sie also nicht mehr in der Lunge nach 48 bis 72 Stunden. Und das heißt, dass diese Zellen also nicht in der Lunge bleiben und demnach auch nicht entarten können und keine und es gibt also kein Risiko, dass sie Tumoren produzieren würden.
Das hört sich ja erstmal schon sehr beruhigend an, aber wenn du jetzt sagst, die haben sozusagen Botenstoffe, diese Exosomen, die diese Zellen produzieren und die dann eigentlich die Wirkung sozusagen auslösen, dann kann man ja auch sagen, ich gebe einfach gleich diese Botenstoffe, kann ich die nicht isolieren und denen geben?
Ja, ja, auf jeden Fall, das hört sich sehr logisch und noch beruhigender an, wenn man Zelltherapie ohne die Zelle machen kann. Problem ist mehr, erstmal zu zeigen, dass diese Botenstoffe, diese extracellular vesicles, auch wirklich funktionieren und im Vergleich zu Zellen, wie die funktionieren und dann, wie man die also herstellt. Und genauso wie bei der Zelle, das Manufacturing ist sehr wichtig und kann also mit den Botenstoffen komplizierter sein als mit den Zellen. Aber es ist auch eine sehr hoffnungsvolle Strategie und ich glaube, dass es wichtig ist, diese parallel zu der aktuellen Zelltherapie zu erforschen.
Jetzt hattest du am Anfang erzählt, dass eigentlich deine Hauptmotivation oder Triebkraft das war, an den Patienten zu bringen, diese Zellen. Jetzt hast du viele Experimente gemacht und an Ratten, Mäusen gezeigt, dass die Zellen gut wirken. Was wäre der nächste Schritt? Kann man es jetzt gleich am Patienten anwenden?
Ja, also wir haben da sehr vorsichtig, haben wir uns da an den Patienten rangetastet. Wir haben da diesen Inkubator-Konzept adoptiert, wo wir mehrere zusätzliche Forschungsprojekte gemacht haben, um das Risiko das besteht, wenn man etwas vom Labor in die Klinik bringt, ein bisschen zu vermindern. Und wir haben da zum Beispiel eine systematische Review gemacht über Grundlagenforschung mit MSCs in neugeborenen BPD-Modellen und haben halt gezeigt, dass ja diese Zellen funktionieren, aber dass die Forschung nicht immer so rigoros gemacht wurde, wie es in klinischen Studien passiert. Und das war also eine wichtige Botschaft. Wir haben dann auch mit Eltern gearbeitet, um die klinische Studie, also die Phase 1, die wir gemacht haben, besser zu organisieren und uns zu vergewissern, dass das also, dass diese Studie erfolgreich wird, und haben dann Hindernisse oder Facilitators, also Strategien, die die Studie vereinfachen würden, analysiert und die dann ins Protokoll eingebaut. Wir haben zum Beispiel so einen kurzen Zeichentrickfilm gemacht für Eltern, um zu verstehen, was diese Studie in sich hat, was diese Stammzellen sind, warum wir glauben, dass sie die BPD verbessern würde und dass das natürlich alles reguliert ist. Und das hat wirklich geholfen, diese Studie fertig zu bringen. Und wir hoffen, dass wir das weitermachen können für diese MSC, aber auch für andere neue Therapien, die wir über die nächsten 5 bis 6 Jahre in die Klinik bringen wollen.
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man die Eltern frühzeitig einbindet und auch nicht irgendwelche Eltern, sondern die Eltern, mit denen man wirklich ständig da zusammenarbeitet, die Eltern, die diese Therapie haben wollen, aber auch die Eltern sind, die dann das Risiko, dem Risiko ausgesetzt sind, wenn man noch nicht weiß, ob das richtig wirkt. Und wenn man auf die hören kann und deren Rat bekommt, ist es, glaube ich, unheimlich wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Und man lernt da so sehr viel. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, mit diesen Eltern weiterzuarbeiten, da sie ja die Patienten vertreten, die wir also behandeln wollen. Und die Health Canada, FDA oder in Deutschland Paul-Ehrlich-Institut, die würden natürlich das sehr gerne sehen, wenn die Eltern bereits in diese Studie so mit eingebaut wurden und Mitspracherecht hatten. Und das hilft definitiv dann auch mit der Ethikkommission und in die im Endeffekt hat man dann auch eine bessere Studie mit einer höheren Garantie, dass man also die richtigen Endpunkte und das also vertritt, was halt für Patienten und Eltern wichtig ist.
So, jetzt musst du uns natürlich verraten, wie der aktuelle Stand ist, was die klinische Anwendung betrifft. Wo steht ihr da?
Also wir haben jetzt gerade eine Phase 1 fertiggebracht, wo wir 9 Patienten behandelt haben in so einem Dose-Escalation-Studie. Und das waren also Frühgeborene, die vor der 28. Woche geboren wurden. Innerhalb der ersten 2 Lebenswochen und noch intubiert und mindestens 30% Sauerstoff brauchten. Also das waren Frühgeborene, die ein hohes Risiko hatten, moderate to severe BPD zu entwickeln. Und die Studie ist sehr gut gelaufen. Innerhalb eines Jahres waren wir fertig. Und das war also eine Phase 1, also nur Safety und Feasibility, keine Kontrollgruppe. Und wir können also sagen, dass wir den wichtigsten Endpoint erreicht haben. Also es ist möglich, diese MSCs intravenös Frühgeborenen zu geben. Und es gab also keine Adverse Events. Also die Safety von diesen Zellen in dieser Studie war gewährleistet. Und das erlaubt uns jetzt, in eine Phase 2 einzusteigen.
Das ist eigentlich schon ein wahnsinnig tolles Ergebnis, dass man in dieser wirklich Hochrisikogruppe, die ja wirklich schwer krank sind, diese Neugeborenen, die Zellen intravenös geben konnte und die sicher sind. Ist ja immer die Voraussetzung, diese Phase 1, diese Sicherheitsüberprüfung. Tolles Ergebnis. Wie geht's denn weiter?
Ja, also wie gesagt, es erlaubt uns jetzt an einer Phase 2 zu arbeiten, wo wir dann auch wieder die Safety, die Sicherheit von diesen Zellen testen würden, aber auch jetzt die Effektivität. Und das wäre natürlich in einer größeren Patientengruppe mit einer Placebo-Gruppe, die wir dann vergleichen würden mit einer Gruppe, die die Zellen bekommen hat. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr diese Studie anfangen können und über 2 Jahre durchziehen können.
Also wirklich, jetzt geht's doch mit großen Schritten in die klinische Anwendung. Man muss sicherlich aufpassen, dass man nicht übertreibt. Also dass man wirklich diese einzelnen Schritte trotz der Euphorie wirklich sauber abarbeitet und sagt, ich muss gucken, ob was rauskommt, ob das im Vergleich zu einer Kontrollgruppe wirklich besser ist. Aber ich glaube, dieser Ansatz, den ihr da fahrt, Schritt für Schritt das zu machen, ist sicherlich sehr sinnvoll.
Ja, also es ist sehr wichtig, dass man da vorsichtig voranschreitet. Und ich bin da der Erste, der immer schaut, ob wir auch jetzt alle Kriterien, Sicherheitskriterien haben und ob wir jetzt das richtige Studiendesign auch haben. Und dadurch, dass wir auch immer mit den Eltern zusammenarbeiten, haben wir da diese zusätzliche Gewissheit, dass wir auf der richtigen Spur bleiben.
Ist ja auch eine gute Information für die Eltern, die diese Nabelschnüre hier spenden bei uns, dass die wissen, dass das wirklich endlich mal beim Patienten ankommt.
Ja,
und für die ist es sicherlich auch eine gute Nachricht. Ja. Super. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft guckst und wir uns dann in 5 oder 10 Jahren wieder treffen hier zum Neocast, was hat sich bis dahin getan? Was würdest du denken?
Ja, also das ist natürlich ein neues Gebiet und ich hoffe, dass wir und andere, die da arbeiten dran, zeigen können, dass diese Zellen einen therapeutischen Effekt haben. Ich glaube aber auch, dass sich das Feld sehr, sehr viel entwickeln wird in den nächsten 10 Jahren, was zum Beispiel die Mechanismen dieser Zellen anbelangt, aber auch, wie man diese Zellen vorbereitet, also das Manufacturing. Da wird es also ganz bestimmt technologische Fortschritte geben, die dann bessere Zellen machen, die dann auch einen besseren therapeutischen Effekt haben.
Und welche anderen Indikationen siehst du noch?
Also diese Zellen, wir glauben ja, dass sie also sehr antiinflammatorisch sind. Und deshalb glauben wir, dass jede Indikation in einer Krankheit mit Inflammation eine gute Indikation sein könnte, so wie Necrotizing Enterocolitis zum Beispiel oder Sepsis oder die Bronchopulmonary Dysplasie. Ich glaube auch, dass wir einen sehr guten Effekt sehen werden in den Follow-up-Studien, wo wir dann zeigen können, dass es von der neurologischen Entwicklung, dass es diesen Kindern auch viel besser geht im Vergleich zu denen, die halt keine Zellen bekommen haben. Hm.
Bin ich gespannt, was da für Daten rauskommen. Gibt ja die ein oder andere Arbeitsgruppe, die in diese Richtung Neurologie, also sprich bei Hirnblutung beziehungsweise bei hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie arbeitet, mit anderen Zellen, also auch mit mesenchymalen Stromazellen, aber von woanders. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und wie es dann wirklich ist, wann das Routine wird in der klinischen Anwendung. Bin gespannt.
Ja. Nee, das sind wirklich spannende Zeiten und eine gute Zeit, in der Neonatologie zu sein.
Ja. Es ist wirklich so ein Paradigmenwechsel. Ne? So ein bisschen erinnert es mich so an die Surfactant-Ära, wo es wirklich einen ganz neuen Ansatz gab, wo das Überleben der Kinder deutlich sich gebessert hat. Und so ein bisschen spürt man das jetzt auch mit diesen regenerativen Ansätzen. Das ist exciting, ja.
Ja, das haben wir zwei erfahrene Neonatologen gesagt, die auch gesagt haben, ja, seit Surfactant ist es wahrscheinlich das nächste große Ding sein.
Ja, und
jetzt, wie du schon gesagt hast, wir müssen aufpassen, dass wir das richtig vorantreiben,
genau,
und vorsichtig bleiben. Aber es wäre natürlich super, wenn das so ein Paradigm-Shift sein könnte.
Ja. In dem Zusammenhang noch eine Frage. Ich werde häufiger mal angefragt von Eltern, die sagen, mein Kind hat eine schwere BPD, ihr produziert doch diese Zellen, können wir die jetzt nicht meinem Kind geben, das ist so kurz vorm Sterben. Da tut man sich natürlich immer ein bisschen schwer, wo man sagt, ich würde gerne helfen, aber erstens habe ich die Daten nicht, zweitens weiß ich nicht, ob ich nicht eventuell irgendwie Nebenwirkungen hervorrufe. Wie gehst du mit solchen Anfragen um?
Ja, natürlich sehr, sehr schwer und sehr verleitend, jetzt einfach diese Zellen zu geben, weil wir glauben, dass die relativ also sicher sind. Aber das Problem ist, dass wir noch nicht genau wissen, wie diese Zellen funktionieren, was der genaue Mechanismus ist.
Ja.
Und die Studien, die wir jetzt zurzeit organisieren, sind darauf ausgelegt, auf diesen Mechanismus von den Zellen. Wir glauben, dass man die relativ früh geben sollte, wenn die Lunge anfängt, sich zu entzünden. Und da, glaube ich, sind die ersten 2 Wochen recht gut dafür geeignet, um diese Zellen zu geben. Wenn wir dann mehr wissen, könnte man dann auf andere Patientengruppen kommen. Aber dann haben wir mehr Erfahrung mit den Zellen und können auch dann bessere Studien organisieren.
Okay. Bernard, an der Stelle frage ich immer, welche Publikation du eventuell unseren Zuhörern, Zuhörerinnen empfehlen kannst, um in die Thematik etwas tiefer einzutauchen. Hast du da auch was mitgebracht?
Ich müsste die dir jetzt schicken. Es gibt sehr gute Review Papers über MSC und Bronchopulmonary Dysplasie. Es gibt auch systematische Reviews, also in der Cochrane Database über diese Zellen mit in der Indikation für BPD, aber auch neurologische Indikationen. Das Paper über diesen Inkubator-Konzept in Stem Cell Translational Medicine ist, glaube ich, auch recht interessant zu lesen.
Okay, dann haben wir doch schon 3.
Und dann natürlich die anderen Phase-1-Studien aus Südkorea, aus Seoul. Ja. Ich glaube, das sind also die ersten Studien, die rausgekommen sind. Was da anders ist, es sind Nabelschnur, diese MSCs kommen aus der Nabelschnur Blut und sind intratracheal gegeben. Und dann gab es noch dieses Jahr eine Phase 1, die rausgekommen ist in Cytotherapy. Das ist eine Phase 1 mit Nabelschnur-MSCs IV gegeben aus Spanien. Und das könnte auch also eine interessante Literatur sein. Aber es ist wichtig, ja, so ein Review-Paper zu lesen über MSCs und vielleicht auch den Inkubator-Paper, weil es zeigt, wie wichtig diese rigorose Vorgehensweise ist, wenn man also über Zelltherapie spricht und MSCs.
Perfekt. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir verlinken die beiden Paper Systematic und Review und Inkubator in unseren Shownotes. Wenn jemand Fragen hat, Sie wissen, wie Sie uns erreichen, wie Sie Professor Tebow erreichen, also können Sie uns auch noch fragen. Werner, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde uns unterhalten und zum Abschluss noch meine Frage an dich. Wenn du jetzt frisch promoviert deine Karriere starten würdest, was wäre das Thema, in das du tiefer einsteigen würdest?
Ich glaube, ich würde mich weiter für diese also regenerative Therapie begeistern, weil ich glaube, dass da ein riesiges Potenzial ist. Wir sind erst ganz am Anfang, und es werden noch viele, viele neue Therapien kommen, Verbesserungen von diesen MSCs, aber auch andere Zelltherapien oder zellbasierte Therapien, wie zum Beispiel die Extracellular Vesicles. Ich glaube, da ist wirklich riesiges Potenzial. Das andere Thema, glaube ich, das ein riesiges Potenzial hat, ist künstliche Intelligenz. Und da glaube ich, haben wir in der Medizin und spezifisch in der Neonatologie noch gar nichts herausgeschöpft. Also das Feld ist noch weit offen, aber hat riesiges Potenzial. Mhm. Und ich würde dann auch einen Postdoc bei Google Health machen und es dann und es dann in der Neonatologie einsetzen.
Das war auch mein Gedankengang. Also das wäre, glaube ich, wenn ich jetzt ganz frisch starten würde, so der Bereich, in den ich einsteigen würde. Sehr spannend. Und was würdest du jungen Kollegen oder Kolleginnen mit auf den Weg geben, wenn die jetzt starten?
Das Wichtigste ist, zu definieren, zu finden, wo man, wofür man eine Leidenschaft hat. Die Leidenschaft treibt einen und erlaubt es, über alle Hindernisse hinwegzukommen, dann ist es sehr wichtig, einen Mentor zu finden, der einen guidet.
Unterstützt und leitet.
Einen unterstützt und den richtigen Weg zeigt. Und natürlich Disziplin und Fokus. Wir haben früher oder am Anfang darüber diskutiert, was ich durch den Fußball gelernt habe, was ich natürlich gelernt habe, dadurch, dass ich in München aufgewachsen bin und in Deutschland aufgewachsen bin, ist es natürlich Disziplin und Resultate. Am Ende, was wirklich zählt, ist was unterm Strich steht. Und deshalb ist es sehr wichtig, fokussiert zu bleiben und diszipliniert zu sein. In der Forschung gibt es so viele interessante Themen, aber man muss fokussiert bleiben, wenn man also etwas erreichen will. Wie gesagt, Leidenschaft ist das Wichtigste, weil man dann nicht das Gefühl hat, dass man eigentlich arbeitet, sondern einfach nur seiner Leidenschaft nachgeht.
Bernhard, welch schönes Schlusswort. Ich danke dir, es war spannend. Ich danke dir herzlich.
Vielen Dank für die Einladung, Mario.
Also, tschüss.
Ciao.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Stammzelltherapie in der Neonatologie mit Professor Bernhard Tebow aus Ottawa. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.